Talk mit Tees.
Ich würde mal sagen, so Menschen, die so aussehen wie ich, die durften nicht immer so lächeln. Ich sehe mich auch nicht als Schauspieler, so nur.
Aber wirklich?
Ich sehe mich als Geschichtenerzähler. Ich habe versucht, zurückzukommen dahin, wo ich hingehöre.
Genau.
Und ich habe mir halt nicht vorschreiben lassen, wer ich bin oder wo ich zu leben habe. Ja, also man fragt sich, warum? Warum ich? Warum tust du mir das schon wieder an? Nach diesem ganzen Trauma, was meine Familie erlebt hat, nach dieser Abschiebung und der Rückkehr und so, gab es sehr wenige Momente, die mich berührt haben in meinem Leben als Privatperson, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so ist das Leben.
Mein Name ist Christian Tees und ja, ich bin neugierig. Deshalb liebe ich es, nachzufragen, wenn jemand etwas Interessantes erzählt. Denn hinter der einen Tür verbirgt sich auch schon wieder eine andere Tür. Was für ein Luxus, wenn man dann alle Fragen loswerden kann. Heute spreche ich mit Schauspieler Hasan Akkuş, der schon so einiges durchgemacht hat, seitdem die Familie damals aus dem Libanon geflüchtet ist, abgeschoben wurde und es aber wieder zurückgeschafft hat. Wir haben während der Pandemie schon einmal miteinander gesprochen. Damals ging es um seine erfolgreiche Zeit als Breakdancer, der sogar bei Wettbewerben für Deutschland im Ausland angetreten ist, gleichzeitig aber zu Hause von der Abschiebung bedroht war. Das sind Ereignisse, die Spuren hinterlassen haben. Das merkt man auch dieses Mal wieder. Mittlerweile ist er allerdings einer der erfolgreichsten Schauspieler in Deutschland, obwohl er anfangs dachte, das sei gar kein richtiger Beruf. Aber es gab mal einen Dokumentarfilm über seine Familie, Neukölln Unlimited, lief 2010 auf der Berlinale, hat dort auch einen Preis gewonnen, woraufhin die Mutter meinte, studier doch Schauspiel. Dann hat er das gegoogelt und hat gesehen, das geht wirklich. Ich habe ihn zum ersten Mal, da ist er mir aufgefallen, in dem Film Contra gesehen mit Christoph Maria Herbst und man sieht ihn regelmäßig im Fernsehen in der WAPO Berlin. Und in dem Kinofilm 15 Jahre spielt er eine außergewöhnliche Rolle, einen syrischen Pianisten, der nach Deutschland geflüchtet ist und trotz aller Verluste und allen Leids seine Positivität und seinen Optimismus nicht verliert. Es wird ganz sicher interessant und positiv, denn das strahlt er auch im richtigen Leben aus. Bleibt dran, der wird euch gefallen.
Ein Podcast von SWR3.
Hi, hi.
Hi.
Mit dem Hasan-Lächeln schon gleich. Es gibt dieses Hasan-Lächeln.
Echt? Echt? Ich lächle nicht so gerne auf Fotos zum Beispiel.
Ja.
Da finde ich es eher schöner, wenn man so seriös ist. Aber ich lächle gerne meinen Gegenüber an. Also einfach so, wenn ich mich gut fühle und wenn ich mich wohlfühle, dann lächle ich.
Und auch im Film lächelst du eigentlich viel.
Das ist so ein Markenzeichen meiner Figur, ist natürlich, ne? Dass diese so die Wärme ausstrahlt.
Du sprichst jetzt schon von 15 Jahren.
Ja, ja.
Ich sprach erstmal allgemein. Und ich habe das Gefühl, der Hasan, ich verbinde immer ein Lächeln mit dir. Ob das ein Contra ist oder auch die WAPO. Guck hier.
Aber das ist ja total was Schönes. Ne?
Also, das ist was super Schönes.
Das ist ja was Positives. Also auch, ich würde mal sagen, so Menschen, die so aussehen wie ich, die haben nicht immer dieses, die durften nicht immer so lächeln. Im Film oder im deutschen Fernsehen oder was immer. Weißt du, ja. es gab nicht so oft diese differenzierten oder ambivalenten Rollen auch. Die gab es da nicht so oft. Und jetzt ist es einfach da und ich bin einer von denen, der sie abholt, Gott sei Dank.
Dir scheint die Sonne aus dem Arsch jetzt.
Ja.
Ja, also als deutsch-libanesischer Schauspieler, da kamt ihr her. Und wir wissen ja auch aus dem letzten Gespräch, früher bist du immer noch derjenige gewesen, hinter dem sie hinterher gelaufen sind. Die Polizisten jetzt. Bist du der Polizist? Wir kennen dich zum Beispiel aus der WAPO. Oder aber auch jetzt im Kino wieder zu sehen, in einem Film, der heißt 15 Jahre. Ich fand übrigens wirklich interessant, als wir uns gerade begrüßt haben und Karl war auch noch dabei. Man weiß nie, gibt man sich die Hände oder gibt man die Faust und das gibt die wildesten Kombinationen. Und ich hätte gedacht, dass diese Hygienefaust, dass die das überleben würde, Corona. Und es macht kein Mensch mehr. Alle geben wieder die Hände und ich will gar nicht die Hände geben, aber alle machen das.
Ja, es ist jetzt, damals war es, wir steckten alle in derselben Situation und deswegen haben wir uns alle irgendwie die Faust gegeben und jetzt habe ich das Gefühl, ist es so, dass wenn man die Faust anbietet, hat man Angst vor seinem Gegenüber.
Oder? Ja, das ist gleich ist so eine negative Botschaft. Ja, ich vertraue dir nicht, du bist doch voller Vakuum.
Genau, impliziert gleich was Negatives, also relativ negativ konnotiert dann auf einmal, dass man jetzt die Faust gibt. Also, warum denn? Ich bin nicht krank. Ja, aber das ist doch, ich meine, also ich muss sagen, wenn wir jetzt schon über dieses Thema sprechen. Ja. Diese Zeit in der Pandemie, dieser Lockdown, war eigentlich genau das, was meine Seele und mein Körper gebraucht haben.
Das brauchten ganz viele.
Also dieses Gefühl von, ich darf jetzt pausieren und ich muss nicht die Angst haben, dass mich jemand überholt, weil es ist ja schon sehr kompetitiv, so, also dieses ganze Business, aber auch diese Welt, die ganze Welt ist stehen geblieben und niemand durfte weiterlaufen, alle sind sie an ihrem Fleck geblieben und das fand ich ganz so relativ befreiend, dass man dann wirklich mal die Dinge im Leben irgendwie machen konnte oder wertschätzen konnte, die man eh sowieso schon die ganze Zeit machen wollte.
Ja.
Ja, und eine Sache gab es noch, die Maske habe ich auch sehr gerne genutzt. Aus dem Grund, nicht weil ich irgendwie die Maske gut finde an sich, sondern aus dem Grund, dass ich dann anonymer wurde.
Man wird nicht erkannt als Prominenter, definitiv.
Also man wird schon, es gibt schon Momente, wo dann plötzlich, wenn man die sozusagen spricht oder so, dann sagt jemand, ah, sie sind doch, aber ich konnte dann ganz normal einkaufen gehen, mein Toilettenpapier und so weiter, ohne dass jemand komisch geguckt hat. Das war schon irgendwie befreiend auch.
Was noch besser funktioniert ist, Maske und Sonnenbrille.
Ja,
und eventuell noch Maske, Sonnenbrille und Perücke. Dann kannst du
oder
immer,
Cappy oder so.
Dann kannst du immer ganz in Ruhe dein Klopapier
kaufen. Wie nennt sich das? Wie war das? Der Hollow Man oder so? War das der Typ mit der Sonnenbrille, der dann so eingewickelt war wie so eine Mumie und so und eigentlich unsichtbar war und damit man ihn sieht, so läuft man dann rum. Bis man die Persönlichkeit gar nicht mehr sieht und man sich fühlt, als wäre man in einer Theaterinszenierung von Susanne Kennedy.
Susanne Kennedy, wer ist denn das?
Das ist eine Theaterregisseurin, mit der ich mal gearbeitet habe. Wir haben ein Stück gemacht, Virgin Suicides, die Selbstmordschwestern. Mhm. Und wir hatten so ein Altar und dann ging es ja um diese Mädels, die dann in diesem Buch auch hintereinander wegsterben. Und diese Beobachter, die ganze diese Mädchen auf diesem Dorf beobachten. Und wir haben halt so Wesen gespielt, die waren halt Teil dieser Beobachter und teilweise auch diese Mädchen. Und wir hatten halt Kostüme an, da hat man nichts mehr vom Schauspieler gesehen. Es ging sogar so weit, dass unsere Stimmen sagen, wir hatten keine eigenen Stimmen. Es gab eine Stimme für alle, die dann über die Lautsprecher gesprochen wurde und von irgendjemandem und dann auch noch verzerrt. Und genau, und wir haben dann alle diese Stimme gehabt und wir haben das sozusagen gedubbt, also nicht gedubbt, sondern wir haben das dann synchron gesprochen, ja. Teilweise den Mund bewegt. Und da siehst du halt nichts mehr von dem Schauspieler. Es ist auch irgendwie schönes, irgendwie ein schöner Ansatz, schönes Projekt und es bringt halt mehr Herausforderungen. Also wie kann man jetzt als Schauspieler dann immer noch das machen, was man macht und zeigen, dass man diese Person, dass man der Mensch ist, der diese Idee hatte irgendwie. Ja, das ist, kommt halt nicht zum Vorschein.
Hat das Spaß gemacht?
Ja.
Ah, okay.
Ja, manche würden das als so Trip bezeichnen, wie so Ecstasy-Trip oder so. Also für mich war das immer wie so eine Riesenmeditation, dieses ganze Stück, 1,5 Stunden.
Oh,
ja, also das ist wirklich dieser Rhythmus, in dem wir gespielt haben und gesprochen haben und alles, war wunderschön.
Wo war das? In München?
In Münchner Kammerspielen.
In Münchner Kammerspielen.
Da war ich ja im Ensemble 3 Jahre.
Ja, ja. Das Jahr 24 beginnt für dich mit einem richtig großen Film.
Mhm.
Jahresanfang. Ist das für dich auch immer eine besondere Zeit, wenn es darum geht, sich etwas vorzunehmen? Also bist du einer von denen?
Eigentlich nicht.
Nee?
Ich bin nicht so der Typ mit den Vorsätzen. Ich glaube, Vorsätze sind ganz gut, um, also wenn ich das so weiter abstrahiere oder so oder weiter denke, einfach hat das was mit Hoffnung zu tun. Die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Ja, also entweder bei sich selbst oder in dieser Welt, in seiner Community, in seiner Bubble, also in dieser Blase oder so. Und normalerweise ist der Jahresanfang bei mir super, super ruhig. Auch das Jahresende. Also Dezember und Januar habe ich normalerweise sehr wenig zu tun. Das hat sich jetzt geändert. Das habe ich das selbst verschulden natürlich. Also wenn ich dann so Sachen anstoße oder entwickle oder so. Ich bin sehr interessiert. Ich habe sehr viele Ideen. Dann, ja.
Für Drehbücher, für Serien und sowas. Und
was auch immer, für Geschichten.
Ja.
Ich sehe mich auch nicht als Schauspieler, so nur.
Wirklich?
Ich sehe mich als Geschichtenerzähler. Ich habe früher getanzt.
Ich wollte gerade sagen, den Tänzer habe ich noch unterschlagen. Den genau. Tänzer bist du ja auch heute noch?
Ja, nee, also nee, also kann man gar nicht mehr sagen.
Also
nee, das
nicht,
letzte
ja.
Mal, als ich getanzt habe, war beim First Steps Award. Und da habe ich den ganzen Award sozusagen mit einer Breakdance oder Tanzshow eröffnet mit Freunden und auch mit meinen Brüdern und so.
Ja.
Eine schöne Choreografie. Und ich tanze aber sonst eigentlich nicht mehr. Es ist auch wirklich, es geht ja auf die Gelenke. Also Breakdance ist Hochleistungssport und das ist sehr akrobatisch.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange man das halten kann, wenn man nicht regelmäßig trainiert.
Und du hast es früher extrem viel und extrem erfolgreich gemacht. Ihr habt Deutschland vertreten. in Frankreich bei Wettbewerben. Also du warst professioneller Breakdancer.
Genau.
Bevor dann die Schauspielerei einfach dieses Tanzen verdrängt hat irgendwie. So langsam.
Ja, oder das nächste Medium erschienen ist in meinem Leben, um Geschichten zu erzählen.
Guck mal. So,
oder die nächste Art und Weise irgendwie. Und jetzt schreibe ich auch teilweise oder sammle Geschichten, habe sie dann in der Schublade, bis sie dann irgendwann rauskommen dürfen. Und es bleibt halt beim Geschichten erzählen. So gehe ich aber auch die Rollen an. Was hat der zu erzählen?
Haben die meisten der Geschichten mit deiner eigenen Biografie zu tun? Schöpfst du sozusagen daraus? Also es ist jetzt eine Familiengeschichte. Mutter ist mit Kindern geflüchtet und dann seid ihr ausgewiesen worden, abgeschoben worden, seid aber wieder zurückgekommen, habt lange gekämpft und jetzt ist ja mittlerweile seit vielen Jahren alles gut, voll da. Aber es war eine wirklich anstrengende Reise für deine Mutter allen voran. Spielt auch das alles mit in Projekte, in Ideen mit rein oder lässt du das komplett außen vor?
Also ich musste natürlich auch lernen, weil Schauspiel und diese Art von Geschichten erzählen, also verbal, ist dann natürlich nochmal eine andere Disziplin als Tanzen. Ich musste erstmal lernen, das zu nutzen. Also und mich dann auch hinterher fragen, ob ich das nutzen möchte. Also möchte ich meine Biografie ausschlachten. Es spielt insofern eine Rolle, als dass auch natürlich, es gibt Rollen, die machen ähnliche Erfahrungen wie ich. Da haben wir dann die Gemeinsamkeiten mit der Rolle. Aber es gibt natürlich auch die Unterschiede und die machen ja natürlich am meisten Spaß, wenn man sich dann auf so Terrain begibt, wo man sich überhaupt nicht auskennt, wo man viel, viel dazu lernen muss und sich weiterentwickeln muss, auch als Schauspieler, als Mensch oder ja. Ja, und das 15 Jahre war ja sowas. Obwohl man ja, also ich würde mal sagen, man sagt oft, dass ich ein Flüchtling bin.
Heute
oder,
noch?
Ja, heute noch. Oder dass ich mal geflohen bin oder so. Und das wird dann natürlich immer gleichgesetzt mit Menschen, die jetzt in den letzten, sag ich mal, 8 Jahren oder so nach Deutschland gekommen sind, also so syrischstämmige Menschen oder ukrainische Menschen. Mhm. Das ist aber gar nicht so, weil ich war ja zu Hause und man hat mich ja sozusagen ins Exil geschickt oder wie man das dann nennen möchte.
Du bist geboren hier, ne?
Nee.
Ach, nee, du bist im Libanon geboren. Du bist im Libanon geboren.
Ich war 2 Jahre alt.
2 Jahre warst du, genau.
Nach Deutschland gekommen, aber trotzdem ist das ja hier mein Zuhause gewesen. Ich kannte ja nichts anderes, das sagt man ja immer irgendwie als Mensch, der ja hier sein Leben lang lebt. Aber dann wurde ich ja weggeschickt und bin zurück nach Hause geflüchtet. Ich bin also aus der Fremde in das Bekannte geflüchtet. Ja. Die anderen Menschen, die heutzutage flüchten, die flüchten ja aus ihrer Heimat in etwas Fremdes. Das ist ein viel, viel größerer Schritt, finde ich. Ich habe versucht, zurückzukommen dahin, wo ich hingehöre.
Genau.
Und ich habe mir halt nicht vorschreiben lassen, wer ich bin oder wo ich zu leben habe.
Allein deine Mutter hat diesen anderen Schritt
natürlich gemacht. Auf jeden Fall. Also meine Mutter hatte mir ja in meinem Alter schon 5, 6 Kinder. Ja. Also ich bin jetzt 35.
Ja. Und du hast erst 5, also hängst ein bisschen hinterher. Ja. Sag mal, kurz bevor wir auf dieses 15 Jahre und diese auch wirklich besondere Rolle zu sprechen kommen. Du siehst dich als Geschichtenerzähler auch.
Ja.
Und hast aber Theater geliebt, oder? Und weißt du, was mich am deutschen Theater so stört? Man weigert sich, Geschichten zu erzählen. Man weigert sich, Geschichten zu erzählen. Und jetzt sag nicht, dass das nicht stimmt. Ich habe es von offiziellen Theaterwacherseite. Wir in Deutschland haben kein Interesse daran, Geschichten auf der Bühne zu erzählen.
Sondern
das gilt als minderwertig.
Sondern als
Mittel, keine Ahnung, irgendwelche Hirngespinste, die da auf der Bühne dargestellt werden. Irgendwelche Works in Progress. Hauptsache keine lineare Geschichte, die man nachempfinden kann.
Verstehe.
Aber du bist ein Theaterkind ja auch.
Ja, also ich habe ja am Hebbel am Ufer oder im Hebbel am Ufer.
Ja, im Hau.
Im Hau habe ich...
in Berlin ein Theater, das ist
genau,
ja...
Genau.
Ja.
Da habe ich als Kind bei Constanze Makras, Dorky Park, bei Scratch Neukölln mitgespielt, mitgetanzt besser gesagt. Und ich habe nie gedacht, dass ich Schauspieler werde, habe ich niemals gedacht. Und noch, es gab noch andere Tanzprojekte, wo ich mitgewirkt habe. Und habe dann natürlich auch, nachdem ich mich entschieden habe, so eine Schauspielausbildung zu machen, viel Theater gespielt. Und meine Sehnsucht war eigentlich immer, etwas zu machen, was fern von mir ist. Vor allem im Theater war meine große Hoffnung, dass ich etwas spielen durfte oder spielen konnte, was nichts mit mir zu tun hatte, vermeintlich.
Ja.
Ja, aber auch da muss ich sagen, gibt es teilweise dieses, da kommt man auch dann zurück auf das, was auch im Fernsehen passiert oft oder auch bei Streamern oder so, dass ich habe oft auch im Theater den Fremden gespielt.
Mhm.
Also wenn ich jetzt mal Stefan Pucher Wartesaal nochmal mir Revue passieren lasse, wir haben alle Juden gespielt.
Ja.
Aber ich war der Jude, der ein Kommunist war. Und das hatte dann natürlich auch was mit meinem Duktus zu tun, Sprachduktus,
ja.
Und auch mit meinem Aussehen. Und da war ich teilweise enttäuscht. Ja, weil ich dachte, das kann ich ja auch im Öffentlich-Rechtlichen spielen. Also es gibt es ja zu Genüge, wird sogar besser bezahlt. So. Und jetzt mache ich das hier. Ich meine, es war ein tolles Stück.
Aber hast du was gesagt?
Nee, das muss man ja auch erstmal begreifen, ja. Was da passiert. Und was, also ich war ein Junger, man muss sich das vorstellen, mit 22 habe ich angefangen zu lesen. Ich habe vorher keine Bücher gelesen, ich konnte natürlich lesen, ja, aber ich habe keine Bücher gelesen und habe mich dann für Theater und Schauspiel entschieden, und also für Schauspiel allgemein, und habe angefangen zu lesen und habe mich dann angefangen mit Theater auseinanderzusetzen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss im Gegensatz zu meinen Kommilitonen was aufholen. Ja, weil ich komme, natürlich war ich im Theater, im Hau oder so, oder in der Schaubühne oder so, ja, aber ich habe da mich niemals als Schauspieler betrachtet. Es war immer so eine performative Art und Weise, mit dem Ganzen umzugehen. Es war ja auch immer so, wie du sagst, Geschichten, jetzt gehen wir mal dahin, die vierte Wand wurde ja auch immer geöffnet, zu den Zuschauern gesprochen. Das war wie so ein, also ich habe immer Breakdance-Auftritte gemacht, egal ob auf der Straße oder im Olympiastadion oder so, und da hat man auch mit den Fans oder mit den Leuten, Zuschauern kommuniziert. Das war dann zu derzeit als Tänzer auf der Theaterbühne nicht anders. Also habe ich nie das klassische Theater kennengelernt, sondern nur das avantgardistische Performative.
Das stimmt.
Und das war für mich sozusagen eine neue Auseinandersetzung, und das war dann ganz, ganz spannend, das zu beobachten und das herauszufinden, wer ich denn auf der Bühne dort bin und sein möchte und was.
Vieles hast du aber erst natürlich im Nachhinein dann so betrachtet und ja.
So wie jetzt die Frage, also was macht das mit dir oder wie hast du reagiert? Hast du was gesagt? Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Ich war 3 Jahre auf der Schauspielschule, habe ich einer der ersten Male Theater gespielt. Dann war ich 3 Jahre in den Kammerspielen. Das heißt, meine Ausbildung für mich war sozusagen 6 Jahre. Ich bin auch ans Theater gegangen, nicht weil ich super überzeugt war vom Theater, sondern weil ich das Gefühl hatte nach der Schauspielschule, ich bin noch lange nicht fertig.
Ja, und Theater ist immer noch ein gewisses Handwerk.
Ja.
Das lernt man nicht vor einer Filmkamera, das lernt man eben nur auf einer Bühne.
Ja,
oder?
Es hat mich auch interessiert.
Ja.
Formen, neue Formen, andere Formen, weg von dem Klassischen. Ja, wie erzählt man, was gibt es für Erzählstrukturen? Und das gibt es ja sozusagen auch in unserem Fernsehen jetzt mittlerweile, dass wir immer mutiger werden und Experimente wagen und so. Mhm. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo, sondern es kommt ja natürlich davon, dass der avantgardistische Gedanke auch Mainstream geworden ist.
Absolut. Ja. Und sag mal, du hast mit 22 angefangen zu lesen.
Ja.
Das ist irre. Womit hast du angefangen? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe viele syrische Freunde, irakische Freunde, die lesen nie. Weil für die ist es kein Ding. Also die können aber auch, glaube ich, 8 Stunden alleine zusammensitzen mit irgendjemandem und diese und ja, quatschen und so. Und die, also, und ich denke mal, du sitzt 8 Stunden alleine im Zug, willst du nicht mal auch kurz ein Buch lesen? Dann sagt er, nee, interessiert mich alles nicht. Also das ist eben so, gar keine Tradition bei denen, die ich kenne. Bei dir war es wahrscheinlich so ähnlich. Lesen ist nicht so, also man liegt halt nicht mit 4 im Bett und liest Kinderbücher schon, oder? Also mit 4 liest keiner, aber mit 6 oder 7 oder 8.
Ja, du, bei mir war einfach das Problem, meine Eltern waren ja Analphabeten.
Ja, bei.
Daher hatten wir ja gar keine Bücher zu Hause.
Ja.
Meine Mutter hat sich selber Lesen und Schreiben beigebracht. Also meine Mutter kann Lesen und Schreiben auf Arabisch, da ist sie nicht Analphabetin. Man muss sagen, ich bin im Libanon oder im arabischen Raum ein Analphabet. Ich kann ja gar kein Arabisch lesen und schreiben.
Aber mein sprechen Vater, ein bisschen?
Sprechen ja.
Sprechen kannst, okay, super.
Aber Lesen und Schreiben ist sehr schwierig.
Ja.
Ist gar nicht möglich. Und mein Vater ist halt, glaube ich, sowohl in der einen als auch in der anderen Sprache größtenteils. Ich meine, er kann lesen Arabisch, aber ich glaube, er kann nicht schreiben Arabisch und Deutsch sowieso nicht. Nicht lesen und nicht schreiben. Daher hatten wir gar keine Bücher zu Hause und ich bin nie in den Kontakt gekommen mit Büchern. Und das Einzige, was ich kannte, war LTB, also lustige Taschenbücher.
LTB, ja, natürlich. LTB. Ja. Ich denke, LTB.
Die hat man
LTB
auch mehrheitlich eigentlich gesammelt, um dann so dieses Bild zu kriegen. Also hinten auf den lustigen Taschenbüchern waren immer Teile von einem Bild. Ja, das war wie so ein Puzzle. Und wenn man dann alle Teile dieser Ausgabe hatte, dann hatte man am Ende dieses Bild. Und das sah ganz schön aus in diesem Kinderregal oder so. Höchstens das war sozusagen möglich. Aber ich kannte das einfach nicht. Das war einfach sehr weit weg. Aber nicht, dass es mich nicht interessiert hätte.
Ja.
Ich bin ja eh ein Kind, was viel draußen unterwegs war. Und das ist auch im arabischen Raum, um das so ein bisschen zu verteidigen.
Total.
Die lesen auch. Natürlich, die lesen nur in den Schulen. Die lesen dann ihre Stoffe, so wie ich auch. Ich musste Bücher lesen für die Schule, aber jetzt nicht in meiner Freizeit habe ich das nicht gemacht.
Das ist richtig negativ konnotiert, muss man auch sagen, oft, weil Lesen ist Schule und Arbeit, ne?
Also. Ja.
Ja, also das haben mir meine Freunde gesagt. Ja, aber lesen mussten wir halt immer so für die Schule. Das mache ich doch nicht, wenn ich alleine zu Hause bin.
Aber es gibt dort auch so viele Freizeitaktivitäten, anders als hier, finde ich. Also da gibt es einfach im Libanon, wo meine Eltern herkommen, weißt du, bist du in 15 Minuten in den Bergen und 15 Minuten am Strand. Also da kannst du auch in den Wald rennen oder so, weißt du. Es ist halt so, da gibt's so viel zu machen und zu tun draußen, da setzt sich niemand rein und fängt an, ein Buch zu lesen oder so. Ich habe das gemacht und mein Opa hat zu mir gesagt, Kind, willst du nicht mal das Buch weglegen? Du hast doch Ferien. Weil er hat gar nicht gecheckt, dass ich schon 28, 29 bin, sondern für ihn bin ich ja immer noch so ein kleiner Junge.
Oder?
Weil ich habe ihn ja auch sehr spät kennengelernt, erst mit 13 oder so, also spät relativ, aber für mich sehr spät 13. Für mich waren es immer nur alte Menschen an unseren Wänden, also diese Bilder. Ich wusste gar nicht, wie man das einordnet. Ich wusste auch nicht, was bedeutet, einen Opa oder eine Oma zu haben bis zu dem Zeitpunkt. Und er hat dann zu mir gesagt, willst du das Buch nicht weglesen und irgendwie mal draußen spielen? So.
Ja, gut, das haben zum Beispiel Stubenhocker, also wird das auch bei jungen deutschen Kindern gesagt. Also oft, jetzt geh doch mal raus, ich will lesen. Das ist wieder das krasse Gegenteil.
Ja, es ist halt auch so, nicht nur die jungen Menschen dort, sondern auch die ältere Generation, die haben ein anderes Bewusstsein für ihre, was sie in der Freizeit oder so tun. Ja. Und einer meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe und die ich irgendwie geliebt habe zu lesen, die mich auch so begeistert haben, war Drachenläufer.
Das war Cornelia Funke? Ist das da Cornelia
Khaled
Funke?
Hussaini.
Aber alles klar, die hat irgendeine andere Drachengeschichte. Habe ich verwechselt. Drachenreiter ist, glaube ich, bei Cornelia Funke.
Genau. Das ist das Kinderbuch, genau.
Ja. Ach, und das ist jetzt das Buch, was du mit 22 entdeckt hast für
dich? Ja, genau. Drachenläufer.
Drachenläufer.
Ja, es ist spannend. Das
ach so, entschuldige, Drachenläufer.
Ja.
Natürlich kenne ich Drachenläufer. Wurde dann auch verfilmt. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich habe das Buch geliebt. Danach kam 1000 Sonnen. Das war, glaube ich, der Nachfolger. Der Drachenläufer aus Afghanistan, die Geschichte.
Genau.
Mega.
Ja.
Hast du auch Drachen gehabt früher? War das bei euch ähnlich?
Nee.
Die Bedeutung eines Drachens?
Leider.
Haben mal so Drachenwettrennen gemacht.
Ja,
was ich total
Drachenkämpfe,
Drachenkämpfe?
Ja, genau.
Das kannte ich nicht aus meiner Kindheit.
Nee, ich auch nicht. Also ich bin in Neukölln aufgewachsen.
Ja, und da kann man keinen Drachen laufen lassen.
Da hat man halt keine Drachen oder so. Da hat man BMX und keine Ahnung. Sowas, weißt du. Also und Skateboard. Nee, und das war eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe. Aber auch Bücher wie zum Beispiel Nathan der Weise?
Nein, wirklich?
Ja, muss
boah,
ich ehrlich sagen.
Das ist ja so ein alter deutscher Schinken. Also mich lockt es überhaupt nicht mehr. Ich kann das nicht mehr lesen.
Ja, das glaube ich. Aber mich hat daran, also das mussten wir in der Schule lesen. Und das war auch so ein Impuls, wo ich sage, aha. Also mich hat die Sprache fasziniert.
Okay.
Diese alte Sprache, das war für mich so irgendwie wie Melodie in meinen Ohren. Und
siehst du, du bist in der Lage, das zu entdecken. Ich nicht.
Ja, siehst du?
Ja.
Und für mich war auch ganz, ganz toll zu entdecken, diese wahre Religionsfrage, also die Ringparabel und das Ganze. Das war für mich super interessant, weil ich gesagt habe, das Buch entstand sonst irgendwann und wir haben immer noch dieselben Probleme. Ja, und deswegen dachte ich so, wow, also wie aktuell kann ein altes Buch sein?
Mhm.
So, oder ist ein Theaterstück.
Ja.
Ja, also das hat mich schon auch gecatcht teilweise. Aber Belletristik, das sozusagen, wie mein Sprecherzieher Boschko sagen würde, Märchen sind schon die Geschichten, die mich so ein bisschen, weil er sagt, auch Drachenläufer ist wie so ein Märchen oder so. Ja.
Das stimmt, weil es natürlich auch aus einem ganz anderen Kulturkreis ist und ja, klar, das ist ein Märchen.
Ja, und ich habe alles querbeet an Belletristik auch gelesen, irgendwie auch aus Fernost oder auch also Indien auch und so. Und das hat mich schon gecatcht. Ich fand diese ganze Welt und mit diesen Charakteren so diese Heldenreise teilweise oder größtenteils mehrheitlich zu machen, fand ich super.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dein eigenes Leben ist so eine Art Heldenreise? Man muss ja Widerstände überwinden. Das ist ja das Grundlegende jeder Geschichte. Du hast auch viele Widerstände in deinem Leben gehabt. Ob das selbst als schon erfolgreicher Schauspieler gab es ja immer noch wieder Hindernisse zu überwinden, was die Auswahl der Rollen dann anging. Aber Heldenreise ist vielleicht zu groß, oder? Oder? Obwohl.
Ich glaube, dass...
Also das heißt nicht, dass du der Tollste bist.
Aber
du hast durchaus Abenteuer zu bestehen gehabt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also alleine, dass wir abgeschoben wurden und die Reise zurück, von der immer noch niemand weiß, wie wir das gemacht haben.
Also ihr seid 6 Wochen später, nachdem ihr abgeschoben worden wart, seid ihr wieder hier gewesen.
Genau.
Aber es darf halt keiner wissen, wie.
Ja, mittlerweile kann man das schon erzählen, aber es müsste schon was Exklusives sein, dass ich das raushaue, so, weißt du. Also, und das als...
Also reden wir von grüner Grenze. Also so.
Was heißt das?
Grüne Grenze, ist man durch den Wald, durch Wiesen, da wo offiziell keine Straßen sind oder so. Oder reden wir von einem Ballonflug?
Du, das kann ich dir, wenn ich dir das jetzt sage, dann ist doch alles vorbei. Die Leute können sich das selber, glaube ich, vorstellen. Ich würde einfach mal sagen, es war nicht so existenziell. Also ich meine, es war schon sehr, sehr nervenaufreibend und es war wirklich hart für uns als Kinder natürlich auch. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann in mir drin, dann zieht sich auch alles zusammen und das berührt mich auch immer noch irgendwie, was wir auch aufgenommen haben oder wie jung wir auch waren. Also der Jüngste bei uns war ja 4 und es war wirklich eine krasse Zeit, wenn man das so sagen möchte. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber Heldenreise. Ich würde sagen, man kann das daraus machen. Mhm. Eine Odyssee wahrscheinlich noch eher.
Eine Odyssee?
Ja, das kann man daraus machen. Ich würde das vielleicht nicht, das ist tagesformabhängig manchmal. Mhm. Man freut sich natürlich auch, wenn man dann so am Ende des Tages auf diesem erklommenen Berg steht und die Aussicht genießen kann, so ein bisschen. Aber es ist auch so, dass man sich manchmal wie ein Hiob fühlt. Mhm. Ja, also man fragt sich, warum ich? Warum tust du mir das schon wieder an? Also wenn wir jetzt über Gott sprechen,
ja,
dann ist es auch schon so, diese Schicksalsschläge, die man aushalten muss, bis man irgendwie so positiv eingestellt ist, dass es fast schon Naivität ist,
ja,
oder so. Also ja.
Alles ist wahllos im Leben, oder? Ich meine, die Frage warum, wird ja nie beantwortet.
Ist wahllos oder willkürlich?
Das ist sehr schön. Willkürlich. Ja, weiß, das ist eine gute Frage. Wahllos oder willkürlich? Wahrscheinlich ist es eher willkürlich, denke ich mal.
Ja, es
macht doch nirgendwo irgendwas Sinn. Es ist doch nirgendwo irgendwas gesteuert, oder?
Da gibt es jetzt so viele Ebenen, auf denen ich antworten
ich
könnte.
Weiß. Gibt es Zufälle? Fangen wir damit an. Gibt es Zufälle?
Zufall an, ich glaube nicht. Mhm. Also so 100%ige Zufälle. Es ist auch die Frage, hattest du Glück? Oder nicht?
Ja.
Ich glaube, man kann nicht nur Glück haben. Also wenn wir jetzt auf den Film zu sprechen kommen,
ja,
15 Jahre, da gab es diesen Film und ich habe dieses Casting gemacht und ich habe mein Bestes gegeben. Und es war einfach kein Zufall, dass dieser Film oder dieses Casting und dieser Stoff und diese Szene, die ich mit Chris Kraus, dem Regisseur, und Hannah Herzsprung, meiner tollen Kollegin, erarbeitet habe dann beim Casting,
ja,
dass sie mich so berührt hat, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben nach dem Casting geweint habe.
Ja. Kannst du uns bitte erzählen, was das für ein ist? Wir haben letzte Woche mit Hannah gesprochen.
Mhm.
Und Hannah erzählte, da kam der Hassan und wir waren einfach nur, sie sagt, vielleicht wird es dir erzählen, aber vielleicht auch nicht, aber er wird es wahrscheinlich wird es erzählen, aber sie sagt, und sie wusste auch gar nicht mehr so hundertprozentig, sie weiß nur, die beide, sowohl der Regisseur Chris Kraus als auch Hannah, waren irgendwie so total weg. Sie sagte nur, das war so krass irgendwie. Was war das für eine Szene?
Es war die Szene, die ich selber noch nicht gesehen habe im Film, muss ich sagen.
Immer noch nicht?
Immer noch nicht.
Also der Film 15 Jahre, bei dem wir angekommen sind, den gibt es jetzt mittlerweile im Kino. Hannah Herzsprung spielt Jenny. Jenny ist aus dem Gefängnis gekommen, nach 15 Jahren. Sie saß unschuldig wegen Mordes. Kommt jetzt wieder und versucht Fuß zu fassen. So, das ist noch keine Geschichte. Aber der Regisseur Chris Kraus, der das Buch geschrieben hat, hat eine Gegenfigur gefunden und die brauchte diese Jenny. Und da kommst du ins Spiel. Das ist ein Pianist, der aus Syrien geflüchtet war, der dort gefoltert worden war, der brutalste Schicksale erlebt hat, ganze Familie verloren hat. Und dieser Mensch hat genauso viel Schmerz wie diese Jenny, aber er wandelt es nicht in Aggression um. Er ist positiv. Er ist ein unglaublich positiver Mensch und versucht auch, an diese Jenny ranzukommen. Also eine ganz besondere Rolle ist das. So viel erstmal dazu, dass wir wissen, worum es um 15 Jahre geht. Kommen wir zu der Szene, die du noch nicht im fertigen Film gesehen hast.
Ja, das ist lustig, weil als ich den Film gesehen hatte, also muss man auch gut trainierte Blase haben. Ja, da geht er 2 Stunden 20.
Was also, ja nichts ist. Also die meisten Filme gehen 2 Stunden 20 heutzutage.
Ja, es ist nicht so viel, ne? Aber ja, es ist trotzdem immer noch zum Verhältnis zu unserem
zu der Blasen.
Zu der Aufmerksamkeitsspanne, die uns antrainiert wurde durch TikTok und Instagram und so das ganze Zeug, ist es dann doch schon wieder viel. Und ich hatte einfach in dem Moment einfach eine schwache Blase. Ist ja nichts, ich sage jetzt nicht, dass man für diesen Film jetzt unbedingt, muss man nicht unbedingt, aber ich mache immer gerne diesen Scherz, auch wenn wir mit dem Publikum sprechen. Und ich musste dann raus und das war halt genau die Szene, das ist die Szene im Auto, wo wir so ein Gespräch haben, so ein Streitgespräch, und die auch im Casting ganz, ganz wichtig war und vor der ich auch am meisten Respekt habe und vor der ich irgendwie vielleicht am meisten Angst habe, sie zu sehen. Ja, zufälligerweise hat da meine Blase aufgegeben und dann war ich draußen und kam zurück und die Szene war schon durch. Mhm. Und diese Szene hatten wir im Casting, es war eine der Szenen und Chris Kraus hat mir, wir haben gearbeitet und der Regisseur hat mir eine Anweisung gegeben und ich habe versucht, diese Anweisung zu erfüllen. Und das ist nämlich der Punkt, wo man als Schauspieler ganz aufmerksam sein muss, dass man, wenn man ins Erfüllen gerät, dann ist man nicht in der Figur, so größten oft.
Okay,
ja? Also wenn ich versuche, den Ansprüchen oder dem Wünschen des Regisseurs hinterherzulaufen, wie kann ich dann im Moment sein? Weil im Moment nehme ich ja das wahr und gehe mit dem um, was ich habe und bestenfalls kann ich das erreichen, was der Regisseur sich vorgestellt hat.
Idealerweise im perfekten Zustand hörst du den Regisseur nämlich nicht.
Nee, der redet. Bestenfalls redet er auch nicht.
Aber du hörst ihn eben nicht.
Ja, bestenfalls redet er auch nicht.
Also, okay, so aber Chris dazwischen. Kraus hat geredet.
Nee, achso, in der Pause, ja genau. Und hat dann was gesagt und ich habe versucht, das zu erfüllen und es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, so, das funktioniert so nicht. Es geht nicht über Druck und es geht nicht über so sich das zu forcieren. Lass einfach mal los.
Hast du zu ihm gesagt?
Nee, so, habe ich gedacht.
Zu dir, lass einfach
während
los.
Während die Szene schon lief, sozusagen noch kein einziges gesprochenes Wort.
Okay.
Und ich habe gemerkt, es geht nicht. Ich habe dann losgelassen. Das führte aber dazu, dass ich alles losgelassen habe. Und dann habe ich mit Hanna Herzsprung gespielt und habe gemerkt, dass das, was gerade mit mir passiert ist, eigentlich, dass ich so tief in die Figur gehen konnte, dass es schon wieder mir selbst wehgetan hat, so ein bisschen.
Okay.
Und Chris Kraus kam danach und hat sich uns angeguckt, hat gesagt, das war's. Ich habe die Szene so gesehen und es war so schön, es war so toll. Ich konnte ihm aber nicht in die Augen schauen, ja, weil ich war so innerlich so, wie sagt man, aufgewühlt. Aufgewühlt, ja. Genau. Dass er hat es auch gemerkt und Hanna war das ja auch und hat gesagt, okay, wir machen jetzt kurz eine Pause. Dann bin ich rausgegangen und es war sehr schwer, meine Emotionen wieder unter Kontrolle zu kriegen. Aber eines der schönsten Momente, die ich als Schauspieler erleben durfte und so glücklich, dass ich danach dann auch diese Rolle spielen durfte. Es war einfach so, da wurde etwas aufgemacht innerhalb eines Probenarbeitsprozesses, wo man experimentiert und ausprobiert, was ich nicht hätte für möglich gehalten. Und das war so schön, das zu erleben.
Konntest du diese Szene dann auch zu deiner Zufriedenheit auch reproduzieren, als dann gedreht wurde? Monate später.
Das ist ja die Angst,
ja,
von der ich gesprochen habe vorhin. Das weiß ich nicht. Und an dem
Tag ein Gefühl in der Szene.
Ja, an dem Tag haben wir viele Varianten gedreht und es war auch, es hat sich ja auch wegentwickelt von dem, was es im Casting war und so. Und daher hat man für diese Szenen, mit denen man sozusagen das erste Mal auf die Rolle stößt und auch auf den Gegenpart und so, sind diese Szenen die schwersten, die man dann am Dreh auch nochmal drehen muss, weil man kommt manchmal ins Reproduzieren oder so und der Film hat sich aber schon ganz woanders hin entwickelt und ich bin sehr gespannt. Ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an.
Ist besser so, ja?
Ja, und muss mir anschauen. Ich muss aber einfach ehrlicherweise sagen, es war einfach ein Genuss, das alles mit dieser tollen Kollegin, aber auch Christian Friedl oder Desiree Nosbusch, Stefanie Reinsperger, Adele Neuhauser, all diese Menschen, also Albrecht Schuch auch, all diese Menschen, die ich am Set getroffen habe, das war wirklich, da hast du wirklich das Gefühl, du arbeitest hier nur mit Profis.
Ist und, auch so.
Und die geben dir, ja, aber trotzdem.
Die machen dich auch nochmal
besser.
Trotzdem
ist der Unterschied spürbar. Der ist zum Greifen nah. Den kannst du fast in die Hand nehmen. So, weißt du? Und das ist einfach, die geben einem was, man kann damit umgehen, man hat das Gefühl, ich bin da, da gehöre ich hin. Da will ich sein. Hier kann ich arbeiten. So.
Hier kann ich arbeiten. Ja. Das ist schön. Also du siehst immer ein bisschen über dir dann und sagst irgendwie, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal so toll spielen wie der.
Ich sehe sie nicht über mir. Das glaube ich nicht. Also ich bewundere sie sehr und vor allem die Kontinuität an Leistung, die sie erbringen.
Ja.
Das ist ja, ich meine, wenn du so One-Hit-Wonder, ja, wenn du jetzt so eine Serie machst und du hast so eine gute Rolle gespielt, ja, das macht ja immer noch nicht aus dir wirklich, also durchgängig, finde ich, meine, für mich persönlich jetzt einen richtig guten Schauspieler aus, sondern immer wieder das Leben bleibt ja ein Casting als Schauspieler, immer wieder zu beweisen, dass man es kann, auch immer wieder die Herausforderung zu nehmen und es sich nicht leicht zu machen und zu sagen, ich nehme jetzt wieder die Rolle, die kenne ich schon, die ist ähnlich wie die oder so, sondern genau das zu machen, also ich meine für diese Rolle, was ich alles machen musste, was ich vorher gar nicht konnte.
Wie zum Beispiel, du bist ja von Natur aus auch ein extrem neugieriger Typ.
Ja, ne? Findest du?
Ja, Hanna hat das gesagt.
Okay.
Hat er gesagt, oh, der ist so neugierig. Der
ist so, ist so lustig.
Ja. Hat er letzte Woche gesagt. In was hast du dich alles reingewurschtelt für diese Rolle des syrischen Pianisten, dem ein Arm fehlt?
Also natürlich, ich musste Klavier spielen lernen. Also ich kann das jetzt nicht, aber ich musste halt die Lieder, die meine Figur im Film gespielt hat, die habe ich dann auch live wirklich gespielt.
Okay.
Ich musste nochmal Gesangsunterricht nehmen.
Mhm. Hattest du früher schon gesungen?
Naja, klar. Ich war als Kind, wurde ich immer gerne in den Chor gestopft, weil ich immer so eine hohe Stimme hatte und durfte auch immer die Solo-Parts singen. Aber mit dem Stimmbruch war es wieder eine ganz andere Reise. Ich hatte aber Gesangsunterricht natürlich an der Schauspielschule.
Ja, richtig.
Ja, und in Musiktheaterstücken, wo ich immer wieder mitgespielt habe. Da haben wir auch immer Coaches und so gehabt.
Stimmt.
Und ich musste aber dafür noch, also für diese Produktion nochmal besonders an die Stimme ran, weil es einfach eine andere Tonlage war, weil es viel höher war. Mhm. Und ich habe es auch geschafft, dass man im Film sieht, wie ich wirklich spiele.
Ja.
Also ungeschnitten sieht man meine Hand und dann schwenkt die Kamera nach oben und die Töne und alles passt. Und ich habe es auch geschafft, dass ich ein Lied wirklich selber singen durfte und das auch dann so geblieben ist.
Ja.
Und
welches Lied ist das?
Das Deutsche.
Ja, genau. Wie heißt das Deutsche?
Verschwende dich.
Da, also natürlich, du das meinst du, stimmt.
Von Max Prosa.
Verschwende dich ist so der Song des Films eigentlich.
Genau, das habe ich geschafft, weil das ist auch nicht gang und gäbe, dass ein Schauspieler das kann oder darf oder das erarbeitet in so kurzer Zeit. Und ich hatte dann auch natürlich einen Akzent, einen arabischen Akzent im Englischen und im Deutschen, was zwei verschiedene Akzente sind. Ich brauchte also zwei verschiedene Coaches. Ja, also.
Aber wie schwer war das, diese Akzente?
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Aber ich habe so großen Respekt davor, weil manchmal fragt man mich auch, ob ich das nochmal machen kann. Und ich mache das nicht. Weil ich so Respekt habe vor diesen Menschen, die so sprechen und ich das nicht so ausstellen möchte oder mich darüber lustig machen möchte oder so, sondern das ist einfach, plötzlich ist das ein Handwerkszeug, so ein Werkzeug einfach, was du in deinem Werkzeugkasten hast als Schauspieler und benutzen kannst. Und das ist total schön.
Und man will nicht ins Klischee abdriften, ne?
Ja, natürlich. Und es muss auch authentisch sein.
Hm.
Ja, und es muss auch nicht überzogen sein. Es darf nicht karikiert werden oder wie man sagt, so, ja? Sondern es muss wirklich so sein, dass man das abnimmt, dass man sagt, das ist so ernst gemeint und das ist irgendwie.
Was war die größte Schwierigkeit? Also welches Wort zum Beispiel? Nur, dass wir eine kurze Idee haben, was ist daran so schwer? Ist es vor allem die Melodie, mit der man spricht oder sind es einzelne Worte, die man vielleicht falsch ausspricht? Mhm. Was ist die größte Herausforderung da gewesen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Entwicklung der Sprache innerhalb des Films. Also die Figur fängt nur mit Englisch an und kann kein Wort Deutsch.
Mit Akzent, ne?
Mit Akzent. Englisch mit Akzent. Und lernt dann während des Films immer besser Deutsch zu sprechen.
Stimmt.
Und ich danke meinen Coaches dafür, ja, Miriam Mutwackel und Simone Dietrich, die mir da geholfen haben. Ich brauchte verschiedenste Beispiele. Also Menschen ich habe syrischstämmige Schauspieler interviewt. Wir haben syrischstämmige Sänger gebeten, irgendwie Lieder aufzunehmen mit, also so wie sie sprechen halt, mit Akzent, aber auch ganz normale Menschen, die halt nichts mit Kunst oder dem Beruf zu tun haben, haben wir interviewt und haben dann geschaut, wie lange ist wer da und wie spricht jeder und was ist eigentlich der feine Unterschied. Ja, und dann merkt man das in einer der letzten Szenen für mich auch in dem Film oder die letzte Szene für mich im Film, der spricht ja schon richtig gutes Deutsch, das merkt man dann ganz am Anfang, macht er so viele grammatikalische Fehler und irgendwie, ja, der nimmt halt die deutsche Sprache so, wie man sie auch im Arabischen, wie man es auch im Arabisch sprechen würde, also er übersetzt 1:1.
Ja, genau.
Ja, und das ist dann, das war das Schwerste. Der Akzent, diese Melodie, diese kleinen Feinheiten natürlich auch, aber sozusagen das Auge da oder so ein Augenmerk darauf zu haben, dass man sagt, das ist die Szene, an diesem Punkt sind wir dort und dort, dass es diese Art von Sprachkompetenz hier hat.
Eine Menge Coaching auf jeden Fall.
Super
auch,
viel.
Auch für dich, für diese Rolle, das sieht man. Das Klavierspielen an sich ist natürlich gerade wenn man bedenkt, wie viele Menschen zugucken, die Klavier spielen können, natürlich immer so wirklich so der Test schlechthin.
Das ist der Anspruch.
Aber du hast dich da reingewurschtelt. Spielst du seitdem auch noch ein bisschen für dich?
Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, ich habe ja ein Coaching bekommen, aber auch im Coaching fehlte mir ein Arm. Ich musste ja die Lieder lernen und zwar nur mit links. Ich bin Rechtshänder und es hat gar keinen Sinn gemacht, dass mein rechter Arm gefehlt hat. Das hat mir eigentlich viel, viel mehr Stress und Arbeit gemacht, weil wir hatten einen Double, einen Körperdouble. Also ich habe mich natürlich dann auch damit auseinandergesetzt, auch mit ihm gesprochen, wie man gewisse Szenen dann mit als Mensch mit einem Arm sozusagen spielen könnte, wie zum Beispiel Omar, meine Figur, trägt Jenny, also Hannah Herzsprung, in die Wohnung. Wie macht man das? Wie könnte man das machen? Wie könnte das am elegantesten aussehen auch so? Und ja, wir haben das dann so gut erarbeitet, dass man am Ende auch das Double dann nicht mehr gebraucht hat und so. Aber das hatte die Konsequenz.
Also du meinst mit Double einfach so eine Prothese?
Wir hatten einen Menschen.
Ach, du meinst wirklich den Menschen als Double?
Mhm. Genau, der hätte mich dubeln sollen.
Warum hat er dich gedubelt?
Er hätte mich dubeln sollen, damit man halt, weil ihm fehlt ja genau an der Stelle, wo es auch meiner Figur der Arm fehlt.
Dem fehlt wirklich ein Arm.
Fehlt ihm wirklich der Arm. Und deswegen, dann hätte man keine Special Effects mehr brauchen müssen. So, dann hätte man einfach diesen Arm von diesem Menschen benutzt und so, also sah wirklich benutzt, um den Arm meiner Figur darzustellen oder so irgendwie zu filmen. Und was war jetzt die Frage nochmal?
Also wir sind bei all den Sachen, die man erlernen muss. In dem Fall geht es darum mit dem Arm und das Klavierspielen.
Das Klavierspielen, genau. Und das führte halt dazu, ich habe dann Klavierspielen gelernt, nur mit einem Arm.
Das bringt dir gar nichts fürs echte Leben.
Ja, siehst du? Deswegen, also ich meine, ich kann meine Stücke, die ich gespielt habe, habe ich halt auswendig gelernt und kann die spielen. Ja, aber ich kann halt nur mit einer Hand spielen.
Ja, umso beeindruckender vielleicht für einige dann. Aber,
ja, na klar, ja, ich habe das andere.
Das Allgemeine.
Ja, genau. Im Allgemeinen nicht.
Ach Gott, wie schade. Deine Figur ist ja angelehnt an einen Pianisten aus Syrien, der auch furchtbare Dinge erlebt hat, der in den Trümmern, in den Ruinen, er wurde auch selber, glaube ich, gefoltert, wurde auch gefoltert oder nicht? Ich will nichts Falsches sagen.
Ich glaube, er ist teilweise im Gefängnis gelandet, konnte aber dann wieder raus. Ich habe sein Buch gelesen, also er hat ein Buch, Erham Ahmad, der Pianist aus den Trümmern. Es gibt auch eine Reportage über ihn, die mich sehr, viele Momente haben mich sehr inspiriert und bewegt auch.
Und der hat sein Klavier wirklich auf die Straße geschoben, inmitten der Trümmer auf der Straße und hat für die Kinder gespielt, hat mit den Kindern gesungen. Er durfte das eigentlich nicht.
Die Gefahr bestand immer, dass, und das ist auch passiert, Menschen, die mit ihm gesungen haben, wurden dann sozusagen gesnipert, also von Scharfschützen erschossen. Und es war immer die Frage, soll man weitermachen oder nicht. Ja. Der Gesang und das Ganze auf der Straße, es war ja diese Lebenshoffnung, die er versucht hat aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und man hat auch immer zu ihm gesagt, er kann zum Beispiel nicht singen oder er soll nicht singen, er soll das lassen. Und er hat es trotzdem gemacht und er hat es wirklich geschafft, so eine neue Art oder so einen neuen Stil von zwischen Orient und Occident Melodien sozusagen zu kreieren.
Ja.
Sehr tolle Lieder. Und ja, er ist das Vorbild.
Er ist
und
das durch Vorbild
seine Biografie
zumindest.
Auch, ja.
Und Chris Kraus hat ihn auch gefragt, ob es okay ist. Also er hat beide
es
Arme
gab
noch.
Ein Vorgespräch.
Aber ob es okay ist. Und man hat sich dann so geeinigt. Und dich hat es natürlich gejuckt, den auch mal kennenzulernen.
Ja,
ne?
Klar.
Weil als Vorbild. Wo hast du ihn getroffen?
Ich habe ihn erstmal über Instagram angeschrieben, wie man das heutzutage so macht.
Dass dich die Filmproduktion nicht in Verbindung gebracht hat mit ihm, wundert mich jetzt.
Es wundert mich auch.
Oder?
Es war wirklich wenig Vorbereitungszeit, aber ich habe mir das dann auch nicht nehmen lassen. Ich habe dann gedacht, okay, was kann man machen? Und ich habe die Reportage gesehen und habe gesagt, diesen Menschen muss ich kennenlernen. Unabhängig von dem Buch, unabhängig von irgendwie dem Film. Ich muss diesen Menschen kennenlernen, weil in gewissen Momenten sehen wir uns auch ähnlich, muss ich auch erst, also äußerlich so ein bisschen. Ja. Es war verblüffend irgendwie. Und ich habe ihn angeschrieben, wir haben telefoniert, wir haben geschrieben, wir haben Kontakt gehalten und so. Aber ich habe ihn jetzt nie was über seine Biografie gefragt. Okay. Ich habe nie mit ihm irgendwie über so spezifische Sachen zum Film gesprochen oder so, sondern ich habe einfach nur mit ihm so Smalltalk betrieben. Wie geht's dir? Wie läuft's in Deutschland? Was machst du so? Ja. Wo bist du gelandet? Geht's deiner Familie gut? Wie geht's deinen Eltern? Wie geht's deinem Vater? Alles das, was man so erfahren hat über ihn durch sein Buch.
Mhm.
Und habe dann einfach nur zugehört, weil die Stimme, die er hatte, die ist auch, wenn er spricht, ziemlich hoch.
Okay, aber so wie du früher.
So wie ich früher, aber so wie ich auch in der Figur. Darauf wollte ich hinausziehen, ja. Dass ich in der Figur auch gemerkt habe, dass wenn man von woanders herkommt und man Deutsch spricht oder wenn ich jetzt Englisch spreche oder so oder Französisch,
ja,
verändert sich so die Stimmlage.
Dass man automatisch ein bisschen höher geht dann.
Warum auch immer, ob man dann mehr Druck hat, mehr verstanden werden will. Also, dass man jetzt sagt, ich möchte, dass du mir zuhörst. Also, ja, weißt du, das geht dann plötzlich hoch, weil man so ein Bedürfnis hat.
Ja, total.
Und das habe ich bei ihm auch die ganze Zeit gehört. Und so habe ich auch diese Figur so ein bisschen dann über die Sprache her angelegt und auch erreicht. Ich habe die Körperlichkeit und die und all das, die ganze Figur eigentlich über die Sprache erarbeitet. Was mein ehemaligen Sprecherzieher Boschko,
ja,
schöne Grüße Boschko, bestimmt freuen wird.
Wo hast du ihn genau getroffen? Wo habt ihr euch zusammengetan?
Also ich habe ihn erstmal kontaktiert, dann haben wir telefoniert und dann hat er ein Konzert gegeben im Deutschen Theater. Das war ein Spendenkonzert,
ja,
Benefizgala irgendwie so, oder Benefizkonzert zugunsten von Menschen in Seenot oder so. Also okay, es ging dann,
Menschen in Seenot.
Ja, es ging dann natürlich um die geflohenen Menschen, die dann irgendwo auf einer Insel feststecken oder auch das Ganze.
Oder auf dem Meer rumtreiben wochenlang, genau, weil keiner sie an Land lässt.
Ich glaube, das war, und da gab es auch eine Lesung. Mhm. Und genau dann.
Wo war das mit dem Comicautor? Adrian Pourvisé?
Oder, nein,
nee, alles klar, das hättest du gewusst, denn der hat so eine Geschichte als Graphic Novel gerade rausgebracht.
Krass, nee, das ist schon länger her jetzt.
Ja. Okay, das stimmt.
Und da habe ich dann mit ihm gesprochen, da habe ich auch seine Frau kennengelernt und so, ja, und dann kurz mal gesprochen. Also es ist auch so, auch er ist ein Getriebener im Sinne von, dass er so durch die ganze Welt bummelt oder ganz Deutschland, er macht Provinztouren, er macht Großstadttouren und so mit seinen ganzen Liedern und er lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Ich meine, er ist wirklich so ein Künstler, aber also wirklich Überlebenskünstler. Also wird kreativ im Überleben und innerhalb seiner Kunst oder mit der Kunst, die er macht. Und das ist ganz spannend. Also jetzt gibt es schon Musiktheaterstücke und seine Geschichte wurde nach Hollywood verkauft und verfilmt. Er schreibt noch ein Buch und komponiert und singt und es ist wirklich unglaublich. Ja.
Also ein guter Typ ist das.
Ja, also auch getrieben. So, ja, auch getrieben. Wie ich wahrscheinlich so.
Und der kannte den Vorgängerfilm 4 Minuten. Das ist ja der Vorgängerfilm zu 15 Jahre. Ja. Den kannte er sogar, weil er den...
Ich weiß
gar nicht. Ach, du weißt es gar nicht. Das hat Hanna mir erzählt, weil er den auf einer Raubkopie mal in Syrien gesehen hatte.
Also wie schön das ist.
Und man denkt, ich weiß auch nicht warum, weil es so eine Art Klavierfilm ist wahrscheinlich.
Wie schön das ist, ja.
Und der kannte diesen Film. Und er war nämlich erst total stinkig. Also Chris Kraus, euer Regisseur, weiß ich von ihm, hatte sich mit ihm getroffen, um Erlaubnis zu fragen. Und das war eine ganz schlechte Situation gerade. Der war nämlich stinksauer mit seinem Management, denn irgendjemand hatte seine Geschichte verfilmt, ohne ihn zu fragen. Und er war total skeptisch überhaupt allen Filmemachern gegenüber. Und es war ein ganz schlechter Start. Immerhin kannte er ja 4 Minuten. Das hat dann hoffentlich auch ein bisschen geholfen. Und zum Glück hat er dann sein Okay gegeben, dass man da ein paar Elemente entleihen darf, ne?
Ja, aber was kann man denn Chris Kraus sozusagen abschlagen?
Also, was kann man Chris Kraus abschlagen? Ja,
alles sagt man noch so, ne? Abschlagen. Also,
absolut. Ja, was kann man ihm abschlagen? Chris Kraus ist einer, der lebt für seinen Job, der lebt für seine Bücher, der liebt seine Schauspieler. Ja. Wenn Chris Kraus dir einen Brief schreibt, dann kannst du nicht Nein und nicht Ja sagen. Und Chris hat dir, glaube ich, einen Brief geschrieben, als die Rolle zunächst mal irgendwie dann doch nicht klappen sollte.
Genau, es gab ja ein Casting und dann hieß es so, wie so besetzen wir jetzt?
Ganz am Anfang. Halt,
nehmen wir jetzt, ja, das war ein Jahr fast bevor gedreht wurde. Da war die Frage einfach nur, nehmen wir jetzt jemanden und der lernt einen arabischen Akzent? Also einen deutschen Schauspieler mit arabischem Hintergrund, der sozusagen behauptet, ein Geflohener zu sein und diesen Akzent behauptet. Also es geht ja viel um Sprache und Gesang und so. Oder nehmen wir jemanden, es wurden über 200 Leute gecastet in 4 Ländern und so. Oder nimmt man jemanden, der sowieso von außerhalb kommt und bringt ihm Deutsch bei.
Ja.
Ja. Und da haben sie sich natürlich erstmal für die Variante entschieden, dass man jemanden nimmt, der sozusagen Deutsch lernt. Und dann am Ende ist die Rolle wieder bei mir gelandet.
Ja.
Und er hat mir einen Brief geschrieben. Und ich glaube, das macht er auch nicht immer. Und es sind so, seine Briefe sind so gut formuliert und so schön und so lang auch, ja, dass man eigentlich das Gefühl hat, man kann ihm gar nicht zurückschreiben, weil man so Angst hat, man kann diesem Brief gar nicht gerecht werden.
Das sagt alles genau das, was Hanna Herzburg auch erzählt hat. Chris ist halt einer, der lebt fürs Schreiben auch, der schreibt Romane in einer unglaublich tollen Sprache und tolle Geschichten ohnehin. Und du hast gesagt, du warst nach der Absage auch gar nicht traurig, oder? Für den Brief hat sich das alles schon gelohnt.
Ja, nicht für den Brief, sondern, wir haben ja darüber gesprochen, für diesen Moment, den ich hatte mit Chris Kraus und Hanna Herzsprung.
Im
Casting bei dieser Szene, was ganz viel aufgemacht hat in mir und was mir die sozusagen auch gezeigt hat, es ist möglich.
Ja.
Also, weil nach diesem ganzen Trauma, was meine Familie erlebt hat, nach dieser Abschiebung und der Rückkehr und so, gab es sehr wenige Momente, die mich berührt haben. In meinem Leben als Privatperson, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, so ist das Leben.
Okay.
Das war wie so ein negatives Mantra oder so, würde ich mal sagen.
Nicht mal die tollen Erfolge mit dem Breakdancen über Jahre.
Nein,
konnten das irgendwie wieder wettmachen oder. Nee, das war nochmal was
ich
anderes.
Ich meine, das war einfach, das ging über den Körper, weißt du, was kann mein Körper leisten und hatte wenig damit zu tun, was man so. Also nachhaltig verändert oder was für Geschichten man erzählt oder so. Also ich meine, man hat sich natürlich gefreut, aber so, juhu, ich habe es geschafft, diesen noch so einen Schritt näher an was auch immer. Aber so wirklich bewegt, zu Tränen gerührt, bin ich selten in meinem Leben gewesen oder bin ich auch bis heute selten in meinem Leben. Was natürlich auch für mich, ich finde das traurig. Ich finde das wirklich auch sehr, sehr frustrierend, wenn man das Gefühl hat, man kann das Ventil nicht öffnen und weinen.
Ja.
Und vielleicht liebe ich auch gerade deswegen diesen Film und diese Rolle, weil mich, weil ich da sozusagen dazu eingeladen bin und auch sozusagen nicht gezwungen, aber so eingeladen bin, das Ventil zu öffnen und loszulassen. Und hier geht es nicht darum, dass man der Schönste ist und der Coolste oder so, sondern es geht einfach darum, im Moment zu sein. Und es gibt einfach sehr viele Projekte, egal unabhängig, ob sie mainstreamig sind oder so, wo man einfach das Gefühl hat, es geht darum, dass diese Person gut rüberkommt. Ja. Und in diesem Film, da ging es nicht darum, da ist man losgelöst von sich selbst als, wie komme ich rüber, als in der Figur, als Schauspieler, sondern es geht um die Geschichte, die man erzählen möchte und dass man Wahrhaftigkeit erzählen möchte und berühren möchte.
Sag einen Satz nur noch zu dieser Szene, wo du mit Hanna im Auto sitzt, ihr fahrt und diskutiert aber und streitet euch auch, denn Hanna will, seid auf dem Weg zu einem Auftritt und Hanna will aber dann doch nicht. Also die Jenny in der Rolle. Gib nur einen kurzen Satz, dass wir nur ein Bild haben, was in diesem Auto passiert.
Also so zuvor erfährt sie halt oder trifft sie auf diesen Menschen, der sie ins Gefängnis gebracht hat oder sozusagen, er wurde nicht verklagt, aber sie oder nicht inhaftiert und sie schon. Und
ihr Ex-Freund, dem sie auch immer noch verfallen ist eigentlich.
Genau, eigentlich. Und Jenny ist zum ersten Mal wieder seit 15 Jahren damit konfrontiert. Und Omar belauscht beide und hört zu, was die Wahrheit ist. Ja, und ein Moment ist natürlich auch, ich will jetzt nicht spoilern, aber sie sagt halt sowas wie, ich liebe ihn nicht, also Omar, also meine Figur, ich habe immer nur dich geliebt. Give me more, also die andere Figur, die gespielt wird von Albrecht Schuch.
Ja, der Popstar.
Und es geht um ein Kind, was sie verloren hat und so. Und ich sitze da im Auto und habe alles mitgehört. Sie hat mich verraten, sie hat mich belogen. Und ich glaube aber immer noch an sie. Und ich sage zu ihr, so, es geht dann darum, ich möchte, dass sie weitermacht, dass sie nicht aufgibt und dass sie endlich aufhört mit dieser Rache und diesem Krieg. Ja, und ich sage auch, du, also meine Figur ist ein bisschen naiv, auch geht da ein bisschen naiv ran und auch wirklich gutherzig sagt, ich möchte dich heiraten. Und dann sagt sie, was? Ja, ich möchte dich heiraten und ich will ganz viele Kinder mit dir. Weil er halt glaubt, dass sie das hören möchte. Ja, weil sie hat ja ein Kind verloren und sie wünscht sich so sehr ein Kind, aber sie kann keine Kinder mehr bekommen, weil es sie so sehr berührt. Und dann geht es in diesem Streit darum, dass er sie belauscht hat und dass das auch ein Betrug ist ihr gegenüber und was ihm einfallen würde, jetzt über ihr Kind zu sprechen und so weiter und ihr helfen zu wollen, in Anführungsstrichen. Und er will, dass sie aufhört mit dem Krieg und sie will einfach nur, dass er aufhört zu reden und sie in Ruhe lässt.
Ja. Hassan, das ist der Film, in dem wir dich sehen. Die große Rolle des Omar zusammen mit Hanna Herzsprung. 15 Jahre heißt dieser Film, der ganz viel ist. Der ist ein großes Drama, ein bisschen Psycho, ein bisschen Thriller. Er ist ein großer Musikfilm auch. Mhm. Eine unglaublich bunte Mischung. Ein besonderer Film auf jeden Fall. Dann toi, 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 dass dieser Film auch Zuschauer findet, Erfolg hat und ja, und für dich ein gutes 2024. Du hast viele Sachen, du sprudelst vor Ideen und du schreibst Dinge und du drehst und alles und du wirst wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Jahre auch noch ein weiteres neues Medium finden, wenn nicht sogar erfinden, über das du deine Geschichten erzählen kannst.
Mal sehen.
Hassan Akkush.
Vielen Dank.
Bis die Tage wieder.
Bis dann, ciao.
Mit Tees.